Jo, bevor es hier mit der Folge mit Chris von MM Crypto losgeht, meine Empfehlung von mir an dich ist die Crypto.com App. Die findest du im iPhone Store, im App Store von Apple und auch im Android Play Store. Und du wirst heute in der Folge super viel über das Finanzsystem lernen und auch super viel über das Potenzial von Blockchain, Cryptocurrencies und insbesondere Bitcoin. Und wenn du jetzt da nach der Folge motiviert bist, auch in die Welt einzusteigen oder wenn du schon die ersten Bitcoins hast und Zinsen darauf verdienen willst, dann kann ich dir nur die Crypto.com App empfehlen. Und wenn du bei der Anmeldung den Code DNX eingibst als Referral Code, dann kriegst du noch $50 geschenkt. Und jetzt geht's los mit der Folge. Viel Spaß. Yo Leute, was geht? Willkommen zur neuen Folge auf dem DNX Podcast. Live aus Kupangan, aus der Villa von meinem lieben Freund Chris von MM Crypto. Chris, was geht?
Freut mich hier zu sein. Ich fühle mich super. Ich hoffe, du fühlst dich auch super. Ich liebe deinen Podcast. Ich habe mal reingeschnüffelt. Warst ja einer der ersten im digitalen Nomadenbereich. Bin da jetzt auch schon drin seit einiger Zeit. Und ja, freue mich wirklich hier mit so einer intelligenten Audienz zu sprechen. Ich meine, jeder, der hier zuhört, ist irgendwie auf unserer Seite, was die Zukunft angeht.
Ja, 100 Pro. Und ich muss kurz erzählen, wie wir uns kennengelernt haben. Die Story war zu krank, oder?
Wow, genau, darüber wollte ich sprechen.
Ja,
das war krass.
Ja, erzähl du mal.
Also ich hatte diese Situation schon öfter, vor allem hier auf dieser Insel. Und wir waren auf dem Geburtstag von einem gemeinsamen Freund. Aber die eigentlich spannende Sache war, du hattest vorher auf deinem Instagram-Account ein Q&A. Und du hast noch nie von mir gehört, ich habe noch nie von dir gehört. Was erstmal krass an sich ist, ne? Aber dann hat dich einer gefragt, mach doch mal ein Interview mit Chris von MM Crypto. Du hattest keinen Plan, wer das ist. Hast die Frage noch nicht beantwortet, weil du es eben nicht konntest.
Ja.
Und ein paar Stunden später treffen wir uns auf dem Geburtstag.
Das war so sick. Das
war heftig.
Beim Didi, ne?
Ja.
Und dann sagst du, ich bin Chris und ich weiß gar nicht, wie wir auf dein Business gekommen sind. Irgendwann hast du das erwähnt oder MM Crypto.
Du hast gefragt, wie heißt es? Und dann sage ich MM Crypto und sagst du, nee, warte mal.
Warte mal.
Und dann holst du deine Q&A-Frage raus. Und weißt du was?
Warte mal, das Kranke ist ja, dass es immer nur 24 Stunden auch live ist, diese Fragen und Antworten.
Ja.
Das wäre wahrscheinlich, weil ich habe damals jeden Tag diese Q&As gemacht, wäre wahrscheinlich völlig untergegangen.
Ja. Ja, und das ist eine Sache. Ich weiß nicht, ob da vielleicht von den Zuhörern das auch mal jemand gelesen hat. Du kennst das bestimmt, der Alchemist.
Ja.
Und da ist ein berühmter Spruch drin. Ich sag's mal in Englisch. Sometimes you can hear the universe talking to you in the smallest things, if you are only vigilant enough. Und das heißt eben, das Universum spricht mit dir. Und du kannst es eben, wenn du wirklich darauf achtest, in den kleinsten Sachen merken. Und das war eine dieser Sachen. Ich hatte viele dieser Dinge zum Beispiel vor ein paar Tagen in der Villa. Ich habe ein Glas fallen lassen und normalerweise kann ich wen anrufen, der macht das dann viel besser sauber als ich, aber ich wollte eben, dass kein Gast reintritt. Habe selbst aufgehoben. Während ich das Glas aufhebe, das mir gerade noch runtergefallen ist, höre ich einen Song, den ich zuvor noch nie in meinem Leben gehört habe. Und in diesem Song hat die Frau gesungen, in einer random Shuffle-List, I am dancing on a broken glass. Während ich das Broken Glass aufhebe, und ich habe das Lied noch nie gehört, und ich habe seit ein paar Jahren keine Glasscherben vom Boden aufgehoben.
Ja.
Glasscherben sind erstmal eine Metapher an sich, Scherben bringen Glück.
Ja.
Und dann hörst du, I am dancing on a broken glass, ein Lied, das ich noch nie gehört habe, von einer random Shuffle-List.
Ja.
Oder?
Ja.
Unfassbar, das war so, weiß nicht, 3 Wochen, nachdem wir unser Erlebnis hatten. Und ich kann jedem nur empfehlen, mal ein bisschen achtsam darauf zu sein, dass diese Sachen passieren immer wieder. Das sind einfach Zufälle, die sind also wenn du dir eine Wahrscheinlichkeitsfunktion aufbaust, ist es einfach viel zu unwahrscheinlich, um wahr zu sein, oder?
Ja, absolut. Also irgendwann können dann die Geschehnisse, die Ereignisse, die statistischen oder die wirklichen Cases, die können es dann nicht mehr negieren, dass da doch mehr dahinter steckt als nur Zufall. Am Ende des Tages bin ich auch davon überzeugt, es gibt keinen Zufall oder Glück, sondern man sagt ja auch dieses Opportunity meets Preparation.
Ja.
Ne? Und da gehört auch so viel dazu, dass du vorher vielleicht schon in diesem Mindset warst, wenn dann diese Situation kommt, dann ready zu sein und schneller als andere zu sein. Und das ist zum Beispiel auch schon so oft passiert. Was mir bei dir aufgefallen ist, du bist ja auch noch relativ jung, einer so von diesen Shooting-Stars, die ich so inspirierend finde. Wenn mir damals diese Ressourcen zur Verfügung gestanden hätten, die es gab, wäre ich vielleicht früher eingestiegen, vielleicht auch nicht, vielleicht wäre ich trotzdem Party-Meurer gewesen, so wie es gewesen ist. Aber wie kam das bei dir, dass du dich so früh auf den Weg gemacht hast, gerade was dann auch dein Mindset angeht, Personal Development ist, glaube ich, auch ein Thema, wo du auf jeden Fall ja auch schon viele Touchpoints mit hattest oder dich länger mit beschäftigt hast.
Auf jeden Fall.
Wie, kam das alles zu dir und in dein Leben?
Also ich könnte eigentlich wiederholen, was du sagst. Ich wäre auch gerne früher angefangen. Ich sag über mich selbst auch, das war zu spät. Ja, sagt irgendwie jeder immer, es geht einfach nicht zu früh. Und aber es ist so, wie es ist. Dass alles, was ich gemacht habe, auch mal die Faulenzerei, das ist ein Teil von mir. Ich habe daraus gelernt.
Wie faul warst du? Was hast du gemacht?
Ach, weiß nicht, eben zu viel Party oder mal eine halbe Stunde auf dem Sofa rumgelegen oder drei. War einfach zu viel. Das mache ich jetzt mittlerweile nicht mehr, weil ich eben, mir wird langweilig viel zu schnell. Ich will irgendwas machen. Mhm. Aber ist okay, ist okay. Ich habe dann irgendwann mit, glaube, als ich in Südafrika war, ein halbes Jahr.
Wann war das?
Das war, lass mich mal nachrechnen. Ich habe mein Abitur gemacht mit Hängen und Würgen, muss ich sagen. Wirklich,
was für ein Schnitt?
Ich wurde rausgeworfen von der einen Schule und die Schule hat jedem gesagt.
Warum? Was hast du gemacht?
Ich war einfach nie da. Ich hatte 80% Fehlzeit und ab 70 haben sie sich irgendwie vorenthalten, Leute rauszuwerfen.
Warum hast du gekifft? Warst du zu müde? Bist nicht aus dem Bett gekommen?
Nee, damals tatsächlich nichts geraucht. Hat mir nicht gefallen. Ich weiß nicht. Das hat mich nicht gepackt. Ich wusste nicht, wofür lerne ich das. Mathe habe ich verstanden. Das ist sinnvoll.
Ja.
Ein paar andere Sachen habe ich wohl verstanden, ja. Aber so einige Dinge, die habe ich mir einfach, das hat sich wie verlorene Zeit angefühlt. Bin ich hingegangen, wurde rausgeworfen, dann dachte ich mir, hey komm, auch es hat mir leid für meine Eltern, die sich Sorgen um mich gemacht haben. Ich habe dann eine Schule gefunden, die mich noch genommen hat in der Stadt.
In der gleichen Stadt. In welcher Stadt ist das?
Osnabrück. Okay. Ja.
Ach, ich habe Münster studiert. Wir waren
ach, krass.
Manchmal feiern in Osnabrück.
Wie cool.
Dieser Disco.
Krass. Alando?
Ja, Mann! Und dann warst du in diesem versifften Bahnhofs
Stellwerk.
Ja.
Wow, da war ich aber auch immer. Krass, da haben wir uns bestimmt mal gesehen.
Ich war ja so voll Ballermann-Style unterwegs.
Unfassbar. Im Schlager ja, ja. Und so. Unglaublich.
Ja, Mann.
Ja, also, genau. Die Stadt war's. Heftig. Ja. Zufälle gibt's, oder?
Ja.
Unglaublich. Genau, habe ich mein Abitur gemacht, dann relativ gut, von einem Schnitt von 3,6 noch auf 2,9 runtergekommen. Ja. Ich einfach super geile Noten das letzte Jahr hatte. Dreimal Studium angefangen, abgebrochen. Mhm. Und dann habe ich.
Osnabrück wieder?
Ja, und war auch super schlecht. Laws, das und das. Aber dann habe ich angefangen mit Ökonomie und da war ich extrem gut und bin nach Südafrika gegangen. Und ich habe eben wirklich Spaß dran gefunden, zu verstehen, wie funktioniert die Weltwirtschaft, wie sind die Sachen, wie funktioniert Geld, wie funktioniert Geldpolitik, was passiert, wenn du mehr Geld druckst und diese Sachen, die habe ich einfach angefangen zu verstehen. Und ich hatte diesen Blick von oben, das war ultra faszinierend. Und wenn du Nachrichten siehst und du hast einfach die Zusammenhänge verstanden, das fand ich faszinierend.
Da warst du so 23, 24?
Genau, da war ich so 23, 24 so, dann bin ich nach Südafrika, habe da mein Studium noch fertig gemacht. Hab dann meine Bachelorarbeit über Wachstum geschrieben. Dann habe ich
Wirtschaftswachstum.
Wirtschaftswachstum am Beispiel von Japan. Die sind in einer Deflationsspirale.
Ja.
Und dann habe ich von Bitcoin gehört. Und das hat alles Sinn ergeben, weil Japan hat Bitcoin als legales Zahlungsmittel akzeptiert. Irgendwo 2016. Ich war 26. Und dann habe ich mir das angeschaut. Ich hatte vorher von Bitcoin schon gehört, aber wurde nur von MLM-Leuten akquiriert. Mhm. Bin ich der größte Fan von MLM, gibt bestimmt Ausnahmen von der Regel. Aber habe dann eben erstmal mir angeschaut, was ist Bitcoin, habe gesehen, oh, du kannst es kaufen. Niemand kann es konfiszieren.
Hast du das White Paper gelesen?
Ja, klar, 9 Seiten. Ne? Ich habe Schwierigkeiten beim Lesen, mich zu konzentrieren, aber das habe ich gelesen.
Spannend, oder?
Sonst mache ich eben Audiobooks, aber davon gab es keins, deswegen das musste ich lesen. Super spannend. 9 Seiten empfehle ich jedem zu lesen. Ist einfach zu verstehen, relativ. Wenn du es nicht verstehst, liest es das zweite Mal.
Ja, und immer wieder findest du neue Gems zwischen den Zeilen, so, ne? Je öfter man es liest.
Ja, ja, klar, ist genial. Geniales Paper. Ja. Aber jedenfalls, ich habe dann gemerkt, Bitcoin ist die Lösung für die ganzen Sachen, die ich vorher gelernt habe, die ganzen Flaws des Geldsystems, dass im Keynesianismus eben immer mehr Geld gedruckt werden kann, in Umlauf gebracht werden. Die Zentralbanken drucken das Geld, kaufen Finanzinstrumente, packen die in ihre eigene Bilanz und bestehlen jedem, der Währung hält, wie US-Dollar, Euro, ihrer Kaufkraft. Das ist ein Riesendiebstahl an der gesamten Menschheit. Und wenn du dir das mal das Zentralbankensystem anschaust.
Die sogenannte Fiat-Währung, ne?
Genau, Fiat-Währung. US-Dollar, Euro, Yen, Singapur-Dollar, die können eben gedruckt werden, da gibt es keinen Boden.
Und du hast gesagt, die Zentralbanken drucken die, beziehungsweise die Federal Reserve, das ist ja die Zentralbank von Amerika. Und da ist ja noch das Spannende, dass sie nicht
private Hand.
Ja, dass sie nicht vom Government geowned ist, was die meisten denken, weil da Federal draufsteht.
Unfassbar, oder?
Das Krasse ist, ich habe letztens gehört, die ist erstens nicht Federal,
zweitens
ist keine Reserve, die hatten keine Reserven und es ist keine Bank.
Ja, ja, es ist wirklich also, unfassbar. In 50 Jahren werden wir zurückgucken und sagen, hä? Es war so offensichtlich, ja. Und das Krasse ist, wenn du dir dieses Zentralbankensystem anschaust, du könntest das mit einem Deal in Immobilien vergleichen. Die Zentralbank ist der Investor, der die Villa baut mit eigenem Geld. Ja. Es ist der Verkäufer, es ist auch der Makler, der die Provision kassiert, und es ist der Käufer. Weißt du, weil die kaufen am Ende auch die ganzen Bonds, Corporate Bonds, die kaufen Staatsanleihen und bald auch Aktien höchstwahrscheinlich. Und
Index, ja.
Ja, genau, die machen Gewinn an jedem Ende, die Bilanzsumme wächst immer weiter, und jeder, der, vor allem die älteren Leute oder die nicht gebildet sind da drin, die halten eben, die sparen Euro, die sparen US-Dollar, und die verlieren über die Zeit. Ich meine, der US-Dollar hat über die letzten 100 Jahre irgendwie 99% an Geld verloren, den größten Teil seit 1971, wo der Goldstandard temporär vom US-Dollar heruntergenommen wurde, bis heute.
Strichen gemacht, genau. An temporär, was dann wie so oft, gerade in jetzigen Zeiten oder 9/11, werden ja gerne mal temporäre Sachen eingeführt, die dann für immer gelten.
Ja, ja. Ja, eine, wer war das denn?
Nixon hat den Goldstandard.
Ja, genau, Nixon hat den Goldstandard runtergenommen. Einer hat gesagt, ich glaube, das war Hayek oder ein anderer, der hat gesagt, nichts ist so permanent wie zeitweise. Nothing is as permanent as temporary government measures. Und das ist wieder ein Beispiel. Und jetzt mit dem ganzen Coronavirus-Wahnsinn sehen wir wieder temporäre Lockdowns oder temporäre Freiheitsbeschränkungen. Und ich kann mir vorstellen, wenn eine Regierung erstmal diese Macht gewonnen hat, ist es schwer für die Regierung, diese Macht wieder abzugeben. Und ich kann mir vorstellen, viele dieser temporären Sachen, die werden dauerhaft sein.
Ja. Es ist ja auch sehr verführerisch, sag ich mal. Die Temptation ist ja auch sehr hoch. Und da sind wir dann auch schon wieder beim Finanzsystem. Die Versuchung, das ist das deutsche Wort, was ich gesucht habe, ist natürlich echt enorm hoch, wenn du aus dem Nichts wieder neues Geld drucken kannst und immer wieder Geldmenge erhöhst und dadurch den Geldwert an sich, also den Supply erhöhst und dadurch bei gleichbleibendem Demand den Gegenwert des Geldes immer wieder weiter inflationierst.
Ja, das sind deren Freunde eigentlich, ne? Also jetzt hat die Federal Reserve angefangen, Corporate Bonds zu kaufen. Das ist also von den FANG-Aktien und den ganzen großen
Firmen. Vermischt sich jetzt mit den Private
Corporates, ne? Die kaufen die Schulden einer Firma auf, also die Bonds, finanzieren Firmen und packen die Schuldverschreibungen in die Bilanz. Und das zerstört den freien Markt. Normalerweise bildet der freie Markt den Zinssatz der Corporate Bonds, der Unternehmensschuldverschreibungen. Das heißt, wenn die risikoreicher sind, dann muss der Zinssatz nach oben gehen. Aber jetzt, wo die Federal Reserve das Geld einfach druckt und die Sachen kaufen kann, zerstören die das ganze freie Marktgeschehen. Und und Firmen müssen nicht mehr effizient wirtschaften, um gefundet zu werden. Und das ist nur der Anfang vom Ende. Ich sehe wirklich, dass das eine Riesenbubble ist, die irgendwann explodiert.
Ja, ja. Man sagt ja auch, dass viele Politiker wahrscheinlich so agieren, dass diese große Bubble, die unvermeidlich ja irgendwann platzen muss, damit es wieder gesundet, was mit sehr viel Pain und Schmerz verbunden sein wird, egal an welchen Standard man dann den Dollar packt, dass jeder Politiker versucht, das außerhalb seiner Amtszeit wieder rauszuschieben und wieder weiter zu verzögern. Und das ist natürlich echt so mies, so den älteren, den nachfolgenden Generationen gegenüber.
Ja.
Ne?
Ja, ja, und jetzt ufert das komplett aus. Seit März wurden mehrere Billionen US-Dollar einfach geduckt. Manchmal sagen wir auf unserem YouTube-Kanal, another day, another trillion. Weil es ist tatsächlich so. Ab und zu hast du einfach, okay, wir drucken eine Billion mehr. Das sind 1.000 Milliarden. Ja. 1 Milliarde sind 1.000 Millionen.
Billion sind 1.000 Milliarden. Zeitlich begrenzt und gesagt, wir machen jetzt Quantitative Easing, Package 1, 2. Ja. Und jetzt sagen sie ja unlimited. Wir machen so lange, bis... Ja. Keine Ahnung, die haben sich selber gar kein Ziel gesetzt.
Das ist eben Keynesianismus von John Maynard Keynes, ne? Dass die, und normalerweise in der Theorie sollte es so sein, es ist ganz 1:1 Wirtschaftsökonomie. Normalerweise, wenn du einen Boom hast, dann solltest du die Währungsmenge contracten, also verringern. Und genau, wenn du dann eine Zeit hast wie im Coronavirus, dann solltest du die Geldmenge ausdehnen. Das Problem ist, 2008 wird die Geldmenge ausgedehnt, jetzt wird die Geldmenge ausgedehnt, aber im Boom wird die nicht contracted. Das heißt, die machen nicht, was eigentlich notwendig wäre im Boom, Geldmengen vom Markt wegzunehmen. Zum Beispiel, indem Schulden bezahlt werden. Wenn du Schulden bezahlst, wird die Geldmenge verringert. Und es wird nicht gemacht. Wenn nur neue Schulden aufgenommen und alte Schulden refinanziert. Und das ist das Problem. Deswegen ist diese Bubble eben so krass. Es gibt keine Anreize, die Geldmenge zu verringern in einem Boom.
Und könnte es auch ein weiteres Problem sein, dass das Geld, was im Grunde steht, es ja irgendwo in einem Lehrbuch und ist ein legitimes Tool von den Zentralbanken, Solange es aber dann auch wirklich in der Mitte der Gesellschaft ankommt, um diese Wirtschaft wieder anzukurbeln, ja, kann es sein, dass es vielleicht gar nicht bei den richtigen Leuten ankommt, wenn man diese Corporate Bonds kauft, sondern dann wieder nur bei den ja, Corporates, bei den Unternehmen, die vielleicht im Worst Case sogar ihre eigenen toxischen Unternehmen zurückkaufen und Aktienrückkäufe machen mit geliehenem Geld, ja, zu 0% Zinssatz und das Ganze immer toxischer wird, dieser ganze Cocktail.
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Am Ende jetzt, weil die Proteste so laut werden, die hatten ja am Anfang angefangen mit $1,000 pro Person. Wenn du das dann verglichen hast mit den Finanzspritzen für die großen Unternehmen, war das verschwindend geringer. Jetzt kommen die, glaube ich, mit einem $10,000 Paket pro Person. Ja, okay. Aber das Ding ist, das negiert sich in sich. Die Leute freuen sich über die 10.000, aber Inflation braucht 12 bis 18 Monate, bis sich das in Preisen widerspiegelt. Es erhöht die Preise. In 12 bis 18 Monaten bezahlen die Leute den Preis für die $10,000, die jetzt bekommen.
Weil die Geldmenge höher ist und
genau,
es weniger wert ist.
Ne? Deswegen, es ist schon besser, wenn es in der Mitte der Gesellschaft ankommt. Letztendlich ist das aber immer noch falsch, weil die Preise steigen deswegen immer noch und die Löhne steigen nicht in der gleichen Geschwindigkeit. Und deswegen sinkt der Lebensstandard der Unter- und Mittelschicht eben. Die Mittelschicht verschwindet sowieso und die Unterschicht wird größer und deren Lebensstandard verschlechtert sich eben mit der Zeit.
Ich glaube, was lang geworden ist, ist das System einfach richtig im Arsch, so wie es ja, über die letzten Jahrzehnte immer weiter.
Ja, letzten 50 Jahre.
50 Jahre, ja, ne? Und da gab es ja jemanden, der mal gegensteuern wollte, Kennedy.
Ja.
Es war schon alles schriftlich niedergeschrieben.
Und ja, was ist passiert?
Nach seiner Beseitigung wurden alle Maßnahmen von ihm wieder rückgängig gemacht.
Genau.
Er wollte ja den US-Dollar wieder an den Goldstandard.
Ja.
Dranhängen. Okay, dann lass uns mal zurück zu Bitcoin kommen. Du hast das White Paper gelesen, du hast dich damit beschäftigt und gesagt, heftig, das ist es.
Ja.
Das kann die Lösung sein.
Ja, eben egal, wo ich Kritik gefunden habe am Geldsystem, habe ich gesehen, oder auch an den Sachen, wie die so passieren, habe ich gesehen, Bitcoin ist die Lösung. Erstmal, dass du eine maximale Menge hast, 21 Millionen bis zum Jahr 2140. Die Inflation ist exakt kalkuliert. Also
wovon aber auch schon das meiste gemeint wurde, ne?
18 Millionen sind schon drin, das heißt 3 Millionen über die nächsten 110 Jahre.
Und es sind auch welche verschwunden oder
6 Millionen sind verschwunden, also ultra, ultra. Also
wenn wir sagen, verschwunden ist jemand, der sein
Key verloren hat. Der wurden nicht mehr bewegt, genau. Entweder in der Satoshi-Wallet oder Leute, die ihren Key verloren haben. Das ist ultra oft passiert. Also die sind höchstwahrscheinlich weg. Das heißt, von den 18 Millionen Bitcoin sind nur noch 12 Millionen da. Das heißt, maximal werden wir vielleicht 15 Millionen Bitcoin umlaufende Menge haben in 100 Jahren. Und
das ist auch festgeschrieben. Das kann kein anderer Mensch mehr beeinflussen oder rückgängig
machen. Genau,
diese festgeschriebene Geldmenge.
Kannst du nicht mehr. Kannst
gerade dieser heftige USP von Bitcoin.
Das ist ein riesen USP. Dann, ich finde, extrem wichtiger USP, vor allem für alle freidenkenden Menschen, jeder, der hier zuhört, ist wahrscheinlich ein sehr freidenkender Mensch, ist, dass Bitcoin eben Freiheit bedeutet. Du hast einfach nur eine Transaktion von A nach B, nicht mehr von A zum Mittelmann nach B. Jemand nimmt einen Cut oder jemand kann dir sagen, ey, diese Transaktion, die möchte ich nicht. Niemand kann dich daran hindern, das zu schicken. Und der krasseste USP, worüber die wenigsten Leute reden, ist diese Nicht-Konfiszierbarkeit. Also egal, was du hast, wenn du sogar physisches Gold kann konfisziert werden von einem Staat. Cash kann konfisziert werden, Geld auf einem Bankkonto ist das Einfachste, mit einem Mausklick kann das konfisziert werden, einfach gefreezed. Aber wenn du Bitcoin auf einen 12-Word-Freeze machst und dir diese 12-Word-Freeze diesen 12-Wörter-Code einprägst, dann das Papier verbrennst, du musst natürlich auf dein Gehirn vertrauen, aber dann theoretisch ist es komplett nicht konfiszierbar, niemand kann in dein Gehirn reinschauen. Und das ist spannend und wer weiß, wie wichtig diese Eigenschaft sein wird in ein paar Jahren. Also ich werde auf jeden Fall eine Brain Wallet haben, wo ich mir Notgroschen draufpacke. Da bin ich mir ganz sicher.
Okay. Ja. Der größte Vorteil ist ja auch, du kannst quer durch die Welt reisen, ohne dass irgendjemand, wie du schon sagtest, irgendwie Einblick haben kann in deine Finanzen. Das ist in deinem Kopf, diese Phrase. Und du kannst jederzeit daraus dann wieder dein Wallet freischalten. Genau. Und da liegen dann die Coins drin.
Egal, wo du bist.
Die du dann wieder tauschen kannst.
Ja, das ist pure Freiheit, ne?
Absolute. Richtig, ja, und ich bin ja auch ein absoluter Verfechter von mehr Freiheit und Selbstbestimmung und weniger Autoritäten und Laws und Drangsalierungen. Und deshalb hat mich dieses System Cryptocurrency und Bitcoin dann auch so früh gecatcht. Was ist passiert, als dir klar war, so ich habe da Bock drauf, ich muss da tiefer einsteigen, ich will vielleicht meine ersten Satoshis oder Bitcoin kaufen. Ja. Wie bist du vorgegangen?
Also ich hatte
strategisch oder warst du dann voll getrieben einfach
von ich war damals eben als Investor noch unreifer ein bisschen, aber letztendlich war es gut, zu dem Punkt komme ich noch. Ja. Ich hatte eben mir Geld zusammengespart. mein Personal Development hat ein bisschen vorher angefangen, schon bevor ich Bitcoin entdeckt habe. Also als ich angefangen habe, Wirtschaft zu studieren, da habe ich angefangen zu sparen und eben gewartet.
Hast du Bücher gelesen oder
wie? Ja, Audiobücher gehört. Ich kann mich schwer konzentrieren beim Lesen. Ich höre immer Audiobücher und schaue Videos.
Von wem?
Welche Bücher?
Ja, Personal Development.
Was mir sehr gefallen hat, war Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Das hat mir sehr gefallen. Da habe ich viel soziale Intelligenz gelernt, weil das war ein großer Schwachpunkt von mir. Das habe ich, glaube ich, sogar zweimal durchgehört. War extrem gut. Das hat mir sehr gefallen. Ja, weißt du was? Das war vielleicht sogar schon mein Lieblingsbuch. Dann der Bitcoin-Standard ist echt cool. Das ist nicht jetzt nicht Mindset oder so, aber das zeigt dir ein bisschen die Geldgeschichte, sogar bis zurück zu den Mayas mit diesen riesen Felsbrocken.
Verlinken wir in den Shownotes. Das
ist, ja, glaube ich, echt gut für das ist mal. Sehr gut für jeden, der noch nicht in Bitcoin drin ist. Sogar für Leute, die in Bitcoin drin sind, bisschen mehr darüber lernen wollen. Nachdem man das Buch gelesen hat und du kaufst Bitcoin bei $10,000, wenn es dann auf 2.000 fällt, das stört dich nicht, nachdem du das Buch gelesen hast. Also echt eine coole Sache. Ja, das waren so Bücher, die mir sehr gefallen haben.
Das reicht schon.
Ja?
Ja. Ja. Okay, erzähl mal, genau.
Was war die Frage nochmal am Anfang?
Wie du dann vorgegangen bist, so was deine ersten Moves waren in der Kryptowelt.
Ja, also ich hatte was zusammengespart. Du hattest ja gesagt, wenn Opportunity meets Preparation, genau, und ich hatte eben gespart. Sparen ist zwar nicht so ratsam, aber ich wollte eben warten auf die Opportunity oder auf ein Calling.
Und gespart hast du durch deine Studentenjobs?
Genau, durch meine Studentenjobs, genau, habe ich mir das zusammengespart.
Was hast du denn gemacht?
Witzige Geschichte. Ich habe neben dem Studium bin ich Taxi gefahren, eher Mietwagen, sowas wie Uber.
Ja.
Da hatten wir dann eine Nebelmaschine drin, Partylicht
in
und
so. In Osnabrück oder was?
Ja, in Osnabrück. War schon eine coole Sache. Es war, hört sich an wie Tellerwäsche, aber war eine coole Geschichte eigentlich und gibt dir natürlich ein cooles Narrativ irgendwann, wenn du ein riesen Imperium hast oder ein paar Milliarden an Networth oder so, dann kannst du ein Buch schreiben vom Taxifahrer zum Milliardär. Und alleine dafür bin ich super stolz darauf, das damals gemacht zu haben. War eine coole Geschichte. Mit diesen Sachen habe ich mir das zusammengespart, habe dann Bitcoin gekauft, hatte eigentlich einen Plan, jede Woche $500 jede Woche.
Hast du die damals auch über Local Bitcoins oder?
Nee, bei Kraken einfach. Ich habe dann aber in der zweiten Woche einfach alles reingepackt, was ich gespart habe.
Wolltest du nicht eine Strategie? Ich will jetzt da rein, ne?
Und es war im Nachhinein super gut. Ja, war im Nachhinein super gut.
Und dann sind so Bauch- und Impulsentscheidungen auch genau richtig.
Ja, genau. Und bei Bitcoin war eben gut und eigentlich alles reinpacken ist immer gut, nur eben in der kurzen Frist nicht unbedingt. In der langen Frist ist es immer gut. Aber ja, ansonsten für jeden
Durchschnittskosten. Das heißt, du würdest Dollar-Cost-Averaging machen?
Ja, Durchschnittskostenprinzip ist ganz gut. Oder dynamisches Durchschnittskostenprinzip, wo du mehr kaufst, wenn es runtergeht, weniger, wenn es hochgeht. Mhm. Aber wie gesagt, ich bereue das nicht, dass ich alles reingepackt habe. Ja. Und war relativ spät dran, da Ende 16, Anfang 17 oder so.
Und jetzt hast du angefühlt, hast du dann auch mal so ein Hardware-Wallet geholt, ein bisschen hin und her geschoben, klar, die Coins, die Satoshis.
Voll aufregend am Anfang.
Voll spannend, oder?
Hab mir
und auf der Blockchain dann diese Transaction zu.
Ja, oder habe ich mir andere Adressen angeschaut. Boah, da 5000 Bitcoin wurden bewegt und so. Voll cool.
Das
voll
ist, glaube ich, auch nochmal so ein riesen USP von Bitcoin. Ne? Das ist total transparent.
Ja.
Es ist ein verschlüsselter Hash-Graph oder Code, ich weiß nicht, wie man es nennt. Ne? Und dann kann man aber sehen, wenn du deinen eigenen Code kennst von deinem Transfer, wenn du deine Coins irgendwo hinschiebst, kannst du auf der Blockchain. Da gibt es so Blockchain Explorer, gucken, wo genau, wie viele Confirmations hat jetzt schon deine Transformation.
Ja. Transaktion. Du kannst jede Transaktion nachverfolgen, von A nach B, wie viel, zu welcher Zeit, zu welchem Preis und so weiter. Und das hat mich sehr fasziniert. Ich habe dann auch in ICOs investiert und 2000 Geld verdient, Geld gemacht, Geld verloren wieder.
Welches waren deine erfolgreichsten ICOs?
Oder Wabi war, glaube ich, die erfolgreichste percentage-wise.
Ja.
Die ging in der Spitze auf 20.000% Rendite.
Und du hast mir erzählt, du hast auch sehr, sehr tiefe Analysen gemacht, ne? Sehr fundamentale Analysen. Es gibt technische Analysen, das sind, glaube ich, so Chartindikatoren und sowas. Und fundamental ist dann Team.
Genau,
Paper, Konzept.
Ja, bei ICOs kannst du eben, da gibt's noch keine Price Action, keine Charts. Und da haben wir uns dann eben angeschaut. Wir hatten zwei Raster. Einmal notwendige Bedingungen, hinreichende Bedingungen. Mhm. Und im ersten Raster hatten wir die notwendigen Bedingungen. Das waren 7 angemessenes Hardcap, erfahrenes Team und solche Sachen. Und alle diese sieben Sachen mussten erfüllt sein.
Also, und das hast du unter deinem Brand MM Crypto gemacht?
Genau,
ja. Den du dann quasi kurz danach gegründet hast?
Wir hatten einen riesen Spreadsheet. Da am Ende hatten wir, glaube ich, 15.000 oder 20.000 Leute, die über Double Opt-in sich über mit ihrer E-Mail-Adresse für das Spreadsheet angemeldet haben. Dann konnten Leute da ICOs vorschlagen. Wir haben die bewertet. Und am Ende hatten wir 1.000 ICOs bewertet.
Wow.
Davon sind 10.
Vielleicht mal ganz kurz, was heißt ICO?
Initial Coin Offering, also wie eine IPO, nur eben für noch viel frühere Startups, und die geben Coins raus, wie Anteile an einem Unternehmen sozusagen, und frühe Investoren können das kaufen. Aber
es sind quasi Krypto-Unternehmen, Startups, die ihre Coins...
Die fundraisen über ihre eigenen Coins, genau.
Die dann ausgeben, ja.
Lässt natürlich viel Raum für Scams und Betrüge, und wir waren mehr so... Betrugsaufdecker. Wir wollten den Leuten weniger gute Investmentmöglichkeiten geben, als die eher beschützen. Also wir haben dann eben schlechte Sachen aufgedeckt, und deswegen von den 1000 ICOs, die wir bewertet haben, waren 990 waren für uns ein Non-Investment. 10 waren ein Investment. Also wird ziemlich klar, dass das ist der Arbeit, die wir da reingepackt haben, wird schon fast nicht gerecht. Wir wollten einfach auch die Leute beschützen vor Scams.
Das ist auch so ein bisschen so der Rucksack oder die Bürde, die ganze Kryptowelt gerade zu tragen hat. Oder Bitcoin auch dann so, dass es viel, ja, dass es auch viel Scam gibt und viel,
ja,
ja, einfach viel dunkle, dirty, ja, shady, ja, Geschichten. Und
genau.
Deshalb ist es so wichtig, dann auch selber das Ganze zu verstehen.
Ja, und es kommt eben immer darauf an, wie viel Zeit jemand mitbringen will. Wenn jemand nicht so viel Zeit hat, dann, hey, dann liest dir das White Paper von Bitcoin durch, versteh, was Bitcoin ist, und kauf einfach nur Bitcoin.
Ja.
Wozu in Altcoins reinrushen und da sein Geld verlieren, wenn du weißt, dass du mit Bitcoin schon ein exzellentes Risiko-Rendite-Profil hast? Also ich habe selbst den Großteil in Bitcoin, ich kann auf Informationen zugreifen, auf die viele andere nicht zugreifen können. Ich habe immer noch 80% meines Portfolios in Bitcoin. Also ich glaube da fest dran, und ich glaube, das ist ein geiles
also ein
Risiko-Rendite-Profil.
So jemand, der irgendwie so die grundlegenden Dinge verstanden hat, der auch freiheitsliebend ist, der verstanden hat, das System, Finanzsystem ist im Arsch, nach Alternativen sucht,
einfach Bitcoin.
Ist mit Bitcoin, ja, schon sehr gut beraten.
Voll, voll. Ich meine, ich selbst, ich hab den Großteil in Bitcoin, ich glaube, ich wenn man da keine Ahnung von hat, in Altcoins reingeht, du verlierst einfach nur deine Bitcoin. Die meisten Altcoins sind einfach nur dafür gemacht, die Bitcoin der Leute zu bekommen, ja.
Alt steht für alternativ, ne?
Genau.
Alles, was nicht Bitcoin ist, ist im Grunde, ja, ein Altcoin.
Genau. Und ja, die meisten Altcoins haben einfach keine Daseinsberechtigung. Mhm. Und, wenn jemand jetzt sein Leben dafür opfern will, 10.000 Stunden Recherche machen will, der kann dann auch mit einem großen Altcoin-Portfolio auch gute Gains machen.
Ja.
Aber wie gesagt, mit Bitcoin bist du gut bedient. Und Bitcoin ist ein Netzwerk, das hat Netzwerkeffekte. Je größer es wird, desto höher ist die Erfolgswahrscheinlichkeit, desto nützlicher ist es, je mehr Leute es benutzen, desto nützlicher ist es für die nächste Person,
desto sicherer,
je mehr Leute es benutzen, desto mehr Anreize gibt es für mehr Merchants, das als Zahlungsmittel zu akzeptieren. Es ist wie ein Netzwerk Facebook, je größer es wird, desto nützlicher wird es. Und das ist ein Grund, warum Warren Buffett investiert in Coca-Cola, in Nestle und so weiter und nicht in irgendwelche Penny-Stocks, ja. Und Bitcoin ist eben noch viel deutlicher an Netzwerkeffekte gebunden, weil es ein digitales Netzwerk ist. Und deswegen glaube ich, dass man mit Bitcoin einfach am besten bedient ist. Und wenn Bitcoin im Best-Case-Szenario, könnte ich mir vorstellen, mit heutiger Kaufkraft, könnten wir noch im Best-Case-Szenario, könnte ein 1000x bedeuten, dass es die Weltleitwährung wird. Das wäre ein 1000x. Wer möchte denn noch in Altcoins investieren, wenn dein Best-Case-Szenario 1000x ist, oder?
No-brainer, ja.
Genau.
Aber was sagst du zu den Leuten? Ich habe immer wieder, dass sie sagen, so, boah, Moira, ich höre das jetzt schon so oft und so lange und auch auf deinem Podcast, aber ich habe mich nie getraut. Fuck, ist nicht jetzt schon viel zu spät? Ist zu spät einzusteigen? Das kriege ich dann so oft,
ja,
gefragt. Was sagst du diesen Leuten? Ob's jetzt, oder hast du vielleicht mal ein paar Zahlen, die das Verhältnis von der Marktkapitalisierung von Krypto oder Bitcoin, ja, im Gegensatz zu anderen Märkten vielleicht mal?
Genau, habe ich Zahlen. Lass mich mal überlegen. Was ist die Marktkapitalisierung von Bitcoin? 170 Milliarden. Hört sich nach viel an. Ein Bitcoin kostet $10.000, sagen wir mal. 9.700 im Moment werden wir aufnehmen. Hört sich nach viel an. Aber wenn du das mit Gold vergleichst, die Goldmarktkapitalisierung ist 40 mal höher. 40 mal höher. Wenn du dir dann anschaust, wie viel Derivate wir haben in der Welt, das ist tausende Mal höher als das. Also wenn du das vergleichst mit anderen Finanzprodukten oder anderen Assets wie Gold, ist Bitcoin verschwindend gering. Wenn Bitcoin, was meiner Meinung nach, ich liebe Gold, aber was meiner Meinung nach mehr Vorteile hat als Gold, nur die Goldmarktkapitalisierung erreicht, haben wir schon einen Preis von 450.000 US-Dollar.
Das muss man sich ja wegtun. Oder ja. Sagen wir mal nur die Hälfte oder
die Hälfte
25%
davon. Ich bin überzeugt.
$100,000.
Ich bin sogar überzeugt. Ich finde, Gold existiert seit 5000 Jahren. Es wird immer existieren. Ich finde, Gold ist ein fantastisches Wertaufbewahrungsmittel. Jeder, der Risiko nicht mag, der kann auch in Gold investieren.
Aber auch ein
bisschen Gold. Ja, klar. Ich finde es fantastisch, aber ich glaube persönlich, dass Bitcoin sogar über die Marktkapitalisierung von Gold hinausschießen könnte. Ich bin aber auch natürlich auch ein extremes Beispiel von
Maximalist, wie man so schön sagt, ne?
Ja, Believer auf jeden Fall. Maximalist wäre, wenn ich nur Bitcoin gutheißen würde, aber Believer bin ich auf jeden Fall. Und ja, genau, das wäre eben ein guter Vergleich und viele Leute, ich weiß ja gar nicht.
Also in anderen Worten, wir stehen noch ganz am Anfang.
Ja, und viele Zuschauer sind vielleicht auch noch gar nicht drin. Da möchte ich einfach mal sagen, eines der größten Missverständnisse ist, hey, ich habe keine $10,000 zu investieren, ich kann mir keinen Bitcoin leisten. Bitcoin ist teilbar in 100 Millionen Teile.
Ja.
Und das heißt, und das Spannende ist, wenn Bitcoin die Weltwährung wird, 100 Billionen Marktkapitalisierung, ja, wäre die Weltwährung zu heutiger Kaufkraft. In Zukunft wären das mehrere Billionen als 100 Millionen nur, deswegen sage ich zu heutiger Kaufkraft. Wenn Bitcoin die Rolle der einer Weltleitwährung übernimmt, dann wäre ein Satoshi, was ein 100-Millionstel von Bitcoin ist, wären 10 Cent. Ich glaube, dass derjenige, der Bitcoin 2009 entworfen hat, genauso viele Bitcoin entworfen hat, mit dieser Teilbarkeit von 100 Millionen, dass es ein perfektes Zahlungsmittel wäre im Best-Case-Szenario. 10 Cent für einen Satoshi?
Ja.
Wie genial ist das zu heutiger Kaufkraft?
Perfekt.
Es ist perfekt. Also es ist wie gemacht.
$1, ja.
Genau. Und wer eben nur einen Euro investieren kann, der kann das machen. Der kauft dann eben ein 10.000stel Bitcoin. Das ist möglich. Und dann ein Euro wird vielleicht, wenn Bitcoin das Best-Case-Szenario erreicht, mal 1.000 Euro sein. Das heißt, für jeden, ich kann jedem anraten, nicht als Finanzberatung, wenn du 10 Euro übrig hast, dann pack 10 Euro in Bitcoin, lerne, wie das funktioniert.
Ja.
Und ich kann versprechen, dass der Großteil aller Zuhörer in dieses Rabbit Hole reinfällt und es versteht und dann letztendlich auch deutlich mehr investiert.
Ja, einmal in diesen Habit kommen, einmal diese Schwelle überspringen und dann
$10.
$10,
was soll das? Das sind zwei Burritos.
Ja. Und dann, ja, dann legst du nach. Dann vielleicht mal 15.
Es hat mein Leben verändert. Es waren am Anfang $500. Es hat mein ganzes Leben verändert. Ich hab mir gedacht, okay, Bitcoin ist es. Ich fange jetzt mal mit $500 an. Nächste Woche werden es wahrscheinlich nochmal $500. Und die ersten $500, nach ein paar Tagen war ich drin. Seit dem Moment war ich all in Bitcoin. Mit meinem ganzen Leben, mit meinem ganzen Geld. Und $10, Leute.
Ja.
Einfach $10.
Hat sich denn für dich im Laufe der Zeit, 2016 ungefähr, oder seitdem du dich dann näher mit Bitcoin befasst hast, deine Definition oder vielleicht der Use Case in deinen Augen von Bitcoin verändert? Da gab es ja auch schon verschiedenste Konzepte, dass es ein Store of Value ist, dass es ein Zahlungsmittel ist, dass es vielleicht mal eine Leitwährung wird.
Ja. Es gibt ein Modell von Plan B, der dieses Stock-to-Flow-Modell hat. Der hat auch ein Cross-Asset-Valuation-Modell. Und da setzt der Bitcoin in Verbindung mit dem Use Case.
Das ist ein Quantum Trader aus Holland, ne?
Ja, ich glaube, der ist aus Holland, genau. Ja,
Plan B. Der war auch tief aus der Finanzwirtschaft.
Ist aber ein bisschen anonym unterwegs.
Ja, mega.
Ich hoffe, ich kriege den bald mal auf meinen Kanal. Und der hat eben gesagt, wir sind jetzt in Phase 4. Zu Phase 4 ist Bitcoin bei einer Bewertung von...
Hast du gerade schon was gesagt zum Stock-to-Flow-Modell?
Nee, hatte ich noch nicht gesagt. Ah, okay. Das ist von der, können wir gleich noch drüber reden. Und er setzt eben Bitcoin in Verbindung zum Use Case.
Ja.
Und es gibt verschiedene Phasen. Und 2016, wo Japan das akzeptiert hat, das Zahlungsmittel, das hat zur nächsten Aufwertung geführt. Jetzt ist es Store of Value. Wahrscheinlich werden wir dann bis auf die Goldmarktkapitalisierung hochkommen. Und dann Financial Asset ist die Phase 5, die er sagt. Und da sehen wir, haben wir jetzt schon letztens gesehen, USA hat den Banken erlaubt, Custody zu machen.
Vor zwei Tagen habe ich auf Instagram gepostet.
Scheint, dass wir Phase 4 komplett übersprungen haben, jetzt schon in Phase 5 sind beim Financial Asset.
Ja, weißt du, woran ich da immer
denke? Ich habe gesehen, du hast es gepostet.
Ja, an diesen Spruch von Gandhi war das. Erst belächeln sie dich, dann bekämpfen sie dich.
Ja, first they ignore you, first they laugh at you, No, first they ignore you, ja. Then they laugh at you, ja. Then they fight you, and then you win.
Ja.
Genau.
Ja.
Ja. Jetzt könntest du fast schon sagen, then they try to partner with you.
Ja, 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 wir versuchen jetzt auch noch ein Stück vom Kuchen davon genau. abzukriegen. So. Aber und das war, glaube ich, ein fettes Ausrufezeichen, was da passiert ist. Und dann auch nochmal, glaube ich, wurde eine neue Frau in den Federal Reserve in den erweiterten Kreis einberufen, von ja. die auch schon quasi ein Fürsprecher für den Goldstandard gewesen ist. Also es ändern sich gerade so viele Sachen im Finanzsystem.
Ja, das Spannende eben an Bitcoin ist eben, du kannst es nicht stoppen. Das Einzige, was du machen kannst, ist, du kannst es entweder ignorieren, dann verlierst du eben die ganzen Opportunities. Oder du nimmst daran teil. Und das ist das, was wir jetzt eben gerade sehen. Und natürlich wollen die Banken ein Stück vom Kuchen abhaben. Wir sehen das, die CME und jetzt auch die Banken. Und wir sehen super viele backed viele, viele Lösungen für institutionelle Investoren. Die wollen alle daran teilhaben.
Was am Ende des Tages für das Ökonomiesystem gar nicht mal so verkehrt ist.
Ja.
Je mehr, es gibt ja viele, ja, vielleicht so First Day Bitcoiners, die sagen so, alles scheiße, das ganze System ist kacke und sie ja. dürfen nichts regulieren. Aber am Ende des Tages ermöglicht es natürlich dann auch nochmal mehr größere Massenadaption und ja. mehr Vertrauen, ne?
Ja, Bitcoin ist dezentral. Das fragt nicht um Erlaubnis. Es würde sowieso funktionieren, aber ich glaube, mit diesem Institutional Backing und mit den Banken, die dabei sind, funktioniert es einfach schneller. Und die spieltheoretisch ist die Anreizstruktur einfach so gelegt, dass am Ende es eigentlich jeder akzeptieren sollte, weil wer es nicht akzeptiert, ist am Ende auf der Verliererseite. Und ja, ich persönlich, ich habe jetzt diese News, dass das USA das als Custodian, dass die Banken das als Custodian halten dürfen und verkaufen dürfen. Das war eine gute News, denn am Ende, wir als Bitcoiner, wir wollen uns von den Banken ablösen. Aber wenn wir mal schauen, was diese News bewirkt, das bewirkt, dass Omas, Opas, Tanten, Onkel oder Tech-Noobs jetzt auch Bitcoin kaufen können. Und ja, wenn die das erstmal haben, vielleicht...
Das ist ein super Vehikel, ne?
Genau.
So, wenn die in dem Auto Bank noch unterwegs sind, aber das Auto an sich, das Vehikel,
ja.
dann auch dazu fähig ist, Kryptos zu verwalten,
genau.
dann hilft es dem ganzen
System. Die kommen schneller
System.
Rein.
Das ist so ein bisschen wie, wenn Leute vielleicht consciously wissen, eine vegane Ernährungsumstellung würde mir sehr helfen, aber ich bin noch nicht so weit, ich brauche noch diesen Fleischgeschmack und dann gibt es ja diese Startups Beyond Meat oder so, wo es denen leichter gemacht wird. Die können ja. weiter die Burger essen, schmeckt keinen Unterschied oder veganer ja. Cheese und sind dann trotzdem schon der Plant-Based Ernährung.
Und sind irgendwann Plant-Based Maximalisten. Aber ja. das war so der Einstieg
ja.
für die. Und so sehe ich das auch. Eine Oma, die jetzt Bitcoin über eine amerikanische Bank kaufen wird in einem Jahr vielleicht oder so.
Die sagt einfach, ich will für $1,000 oder $3,000 Bitcoin kaufen. Genau. Die weiß dann gar nicht, was da genau im Hintergrund passiert.
Die hat es dann aber schon. Ja. Und dann kommt vielleicht irgendwann der Enkel und schenkt ihr einen Ledger und dann packt sie sich das mit dem Enkel zusammen selbst auf den Ledger. Einfach nur, weil sie über die Banken reingekommen ist, wird sie es vielleicht irgendwann auch selbst halten. Ich glaube, das ist eine gute News. Ich bin da nicht dagegen und glaube, dass das am Ende den Preis weiter befeuern wird. Bisher sehen wir ja nur Gutes für den Preis, ne? Seitdem.
Ja, absolut. Jetzt gerade eben haben wir auch mal den Kurs gecheckt, der uns allein in den letzten Tagen abgeht. Wir nehmen das gerade am 26. Juli auf. Ist ein Sonntag. Denk mal, in einer Woche, nächsten Sonntag geht das dann live. Außer der nächsten, mein VA.
Wir können schon bei $100 höher, seitdem wir aufgenommen haben, fast. $70 höher, bei 9.800.
Ja, und das macht auch so ein bisschen den Reiz aus, ne, an diesem ganzen, für mich auch an dieser Kryptowelt, das ist auch sehr, ja, also das ist einfach viel passiert. Also ich bin ja auch so einer, so ein Type A. Ich mag es, wenn was passiert, wenn man dann noch versteht, was im Hintergrund da gerade passiert und dass die Märkte sich bewegen. Und es fühlt sich einfach so neu und modern und einfach zeitgemäß an, ne? Versus den ja. ganzen Bankengeschichten und die Leute immer weiter klein zu halten und noch mehr wegzunehmen.
Ja.
Und noch weniger Zinsen auszuschenken.
Genau, das möchte ich jedem sagen. Nehmt das Zepter selbst in die Hand. Und mit Bitcoin kann man seine eigene Bank sein. Das ist eigentlich wirklich jedem anzuraten, sich das zumindest mal anzuschauen. Und hey, wenn's euch nicht gefällt, dann bleibt draußen.
Ja, vielleicht kommen wir nochmal auf deinen YouTube-Kanal. Das ist ja der eigentliche Grund, warum du jetzt hier überhaupt so als Bitcoin-Koryphäe auf dem Podcast bist, unabhängig davon, dass wir innerhalb kürzester Zeit auch gute Freunde geworden sind.
Ja.
Und ich gerade die letzten Tage auf Pangan hatte, ich dachte so, der Chris muss auf jeden Fall hier noch auf dem Podcast, die Leute werden ihn feiern. Haben wir eben noch ganz kurz das Stock-to-Flow-Model angeteasert. Vielleicht mal nicht zu sehr in die Tiefe, aber schon relativ genial, was der Plan B da rausgefunden hat,
ja. oder? Ich versuche es mal so einfach wie möglich zu erklären. Und fangen wir mal an, warum Bitcoin überhaupt Wert hat. Und Bitcoin hat Wert, weil der Preis, die Einheit, in der es gemessen wird, US-Dollar, keinen Wert hat. Weil es gedruckt werden kann, wie Sand am Meer.
Entwertet.
Genau. Also du hast keine Rarität, Scarcity. Es ist ein Scarcity-based Model, also ein raritätsbasiertes Modell. Ich spreche viel mehr im Englischen darüber. Und das Stock-to-Flow-Model wird eben so berechnet, dass Bitcoins Wert sich, das ist ein angebotsbasiertes Modell. Und es hat einfach die Annahme, dass die Nachfrage über die Zeit wächst durch Netzwerkeffekte und es leitet den Wert nur vom Angebot ab.
Die Geldmenge ist capped, mehr oder weniger.
Ne? Es wird von der Geldmenge abgeleitet und eben von der Inflationsrate. Ja. Und die Inflationsrate Bitcoin ist eben im Jahr 2009, am 3. Januar gab es 0 Bitcoin. Da gab es den ersten Bitcoin, der gemeint wurde. Und über die nächsten 4 Jahre hat es alle 10 Minuten 50 Bitcoin gegeben. Also mit den Computern, die diese Rechenaufgaben gelöst haben, um zu sagen, okay, diese Transaktion ist valide, diese nicht, die diese Blöcke gemeint haben. Alle 10 Minuten gab es einen Block, 50 Blöcke pro Bitcoin. Über 4 Jahre hinweg.
Das heißt, quasi der Reward für die Leute, die ihre Rechenleistung zur Verfügung stellen, die sogenannten Miner.
Ja.
Die kriegen dann Kickback aus dem Mikro.
Und dann gab es 50 Bitcoin im ersten Block, 50 Bitcoin im zweiten. Die Inflationsrate vom ersten Block zum zweiten Block war 100%. 50 Bitcoin im zweiten Block, 100 Bitcoin. Und die Inflationsrate geht natürlich erstmal so über die 4 Jahre prozentual nach unten. Die war natürlich extrem hoch, 100%. Im nächsten waren es dann noch von 100 auf 150 Bitcoin, 50%, 25%, alle 10 Minuten, ja. Geht aber extrem exponentiell fallend nach unten. Und nach 4 Jahren gab es in jedem Block nur noch 25 Bitcoin. Und 4 Jahre später, dann 2016, also 2009 bis November 2012, war das Halving, 25 Bitcoin von November 2012 bis Juni 2016, 12,5 Bitcoin. Ab Juni 2016 gab es dann 6,25 Bitcoin und so eben alle 4 Jahre werden die zukünftigen Bitcoin, die in jedem Block drin sind, halbiert. Das heißt, die Inflationsmenge konvergiert gegen Null.
Das ist das sogenannte Halving.
Ist das Halving, genau, das Halving-Event, das wir jetzt im Mai 2020 hatten. Konvergiert gegen Null und wird dann 2140, im Jahr 2140 Null sein. Und mit zunehmender Konvergenz gegen Null mit zunehmender Halbierung der Inflationsrate alle 4 Jahre wird die Bitcoin-Menge, die zukünftig eben in Umlauf kommt, immer rarer. Und das Stock-to-Flow-Model misst das already existing Stock, also die Bitcoin, die in umlaufender Menge sind, gegenüber der noch zu meinenden Bitcoin in Zukunft. Und je größer das Verhältnis der schon existierenden Bitcoin gegenüber der zukünftig zu meinenden Menge sind, zu der zukünftigen Inflation, desto höher ist das Stock-to-Flow-Ratio und desto rarer wird Bitcoin. Also alle 4 Jahre wird Bitcoin immer rarer. Und wenn man sich diesen Chart anschaut, vielleicht kannst du einen Link drunter packen oder so von einem Medium-Artikel, kann sich jeder anschauen. Wenn man sich diesen Chart anschaut, dann sieht man eben, alle 4 Jahre wird der projizierte Preis eben höher. Und wir hatten jetzt im Zeitraum von 2016 bis 2020, das war eben vom Halving Nummer 2 bis zum Halving Nummer 3, einen Durchschnittspreis von $10,000 gemäß dieses Modells. Perfekt getroffen. Wir sind gerade, während wir aufnehmen, bei $10,000. Und dann nach dem Halving 2020, das im Mai war, geht der projizierte Preis auf $100,000 hoch. Das heißt, gemäß des Modells müsste der Preis jetzt innerhalb der nächsten 12 Monate ungefähr sich auf diesen Wert annähern. Natürlich aus Erfahrung her schießen wir darüber hinaus. Kann sein $200,000, $300,000, was auch immer. Schießen dann wieder runter wahrscheinlich 90%, deutlich unter 100.000 ist so die Vorhersage des Modells. Aber der Durchschnittspreis sollte gemäß des Modells $100,000 sein. Ja, und finde ich ein super spannendes Modell. Ob das jetzt tatsächlich so sein wird in Zukunft, wird sich zeigen. Mhm. Aber es ist ein sehr spannendes Modell.
Ja, die Validität des Modells und die Belastbarkeit konnte man aufgrund historischer und empirischer Daten von anderen Scarce Assets wie Gold oder so nachweisen, ne? Dass dieses Stock-to-Flow dann doch immer wieder nachgezogen hat.
Gold, Silber, Palladium, die sind eben alle auf dieser Regressionsgeraden. Das ist, wenn wir den Medium-Artikel drunter vergreifen, kann sich das jeder anschauen. Und wir sehen wirklich, wie je rarer, je höher der Stock gegenüber der Inflation ist, der zukünftigen, ja, zukünftig erwarteten Inflation, desto rarer ist dieses Asset. Und Gold ist rarer als Silber, Silber ist rarer als Palladium und deswegen ist die Marktkapitalisierung von Gold höher als von Silber und von Silber höher als von Palladium höher als Kupfer und so weiter. Und ja, das funktioniert für alle diese
Assets. Wo steht da gerade Bitcoin im Stock-to-Flow-Model im Vergleich zu Gold?
Noch unter Silber, 40 Mal niedriger als Gold. Aber im Stock-to-Flow-Model im Moment sind wir nur noch knapp unter Gold. Ja. Das heißt, Bitcoin ist gemäß der Stock-to-Flow-Model im Moment unterbewertet und sollte eine Aufwertung erfahren innerhalb der nächsten 12 Monate.
Okay. Und wer jetzt immer noch nicht überzeugt ist, dem kann ich einfach nur wirklich deine YouTube-Kanäle ans Herz legen. Du hast einmal in Englisch und in Deutsch, ne?
Ja.
Und da geht's auf jeden Fall immer richtig viel Emotionen und richtig viel Leidenschaft. Super fesselnd, wenn du deine Videos aufnimmst. Kann ich jedem nur empfehlen, wie finden die Leute deinen Kanal auf YouTube?
Ja, wenn ihr bei YouTube MM Crypto eingebt, ich kann jedem, der Englisch versteht, empfehlen, den Englischen zu schauen. Da gibt's ein Video pro Tag mindestens, manchmal habe ich zwei rein.
Gerade live aus Pangan, ne?
Live aus Koh Phangan, egal wo ich bin, wenn ich in Hongkong bin, in Singapur, ich mache von überall Videos, ich mache sogar am Flughafen Videos, ich mache Videos am Strand, wenn es sein muss. Ich bringe immer Videos für meine Follower, jeden Tag auf dem englischen Kanal, auf dem deutschen versuche ich's. Ich hatte jetzt wegen, ich arbeite an einem Projekt, da habe ich auf dem deutschen Kanal, musste zurückstecken, tut mir leid für die deutschen Follower, aber jeder, der nur Deutsch versteht, einfach den deutschen Kanal mmcrypto.de eingeben. Englischer Kanal mmcrypto, deutsche Leute
mmcrypto.de. Das ist auch so geil als Brand, weil ich Markus Meurer heiße in meiner
alten
Historie, war ich noch der Meurer.
Heißt aber Mastermind, genau.
Ja,
weil wir eben eine große Community sind. Wir sind 15.000 Leute bei Telegram, Millionen Views pro Monat auf YouTube.
Hammer.
Ja, manchmal weniger, aber so in dieser Richtung.
Dann nimmst du die Leute voll mit in deine Welt, also das, was wir gerade hier so ein bisschen angerissen haben.
Ich rede über alles, ich rede über Bitcoin, ich rede über Altcoins, ich rede über dezentrale Finance, über DeFi. Charts,
ne?
Ja, ich rede über On-Chain-Indikatoren, das ist eine revolutionäre Art und Weise, den Preis vorherzusagen, eben gemäß On-Chain-Indikatoren. Du kannst Angst messen, du kannst Gier messen von den On-Chain-Daten, die du bekommst, also von der Blockchain. Die Daten, die du von da bekommst, kannst du Angst und Gier messen. Du kannst messen, ob Leute profitabel sind oder nicht profitabel. Natürlich möchtest du kaufen, wenn die Mehrheit nicht profitabel sind. Natürlich möchtest du ein bisschen ängstlich werden, wenn die Mehrheit der Leute gierig wird. Und es ist super, super spannend, darüber rede ich. Ich rede über Geldpolitik, über Makroökonomie, über alle verrückten Sachen, die es
Instagram
so in der Welt gibt.
Instagram bist du am Start.
Instagram ein bisschen bin ich am Start. Genau, da jeder, der sich für mein Privatleben interessiert oder für Mindset oder Sachen, für solche Sachen, der kann mich auf Instagram abonnieren. @chrismmcrypto. Einfach chrismmcrypto eingeben.
Verlinken wir alles in den Shownotes.
Genau. Ja, und aufpassen, dass es wirklich @chrismmcrypto in einem ist. Ich habe da viele Scammer, die versuchen, mich nachzumachen. Ich versuche, den Verification-Tick zu bekommen. Ich hoffe, während die Leute das hören, vielleicht ist es schon soweit.
Ja, mal schauen. Ja, mein Lieber, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das ganze Wissen, was du geteilt hast, hier mit den Zuhörern. Und für dich, der das hört, ja, now is the time. Ich glaube, es gab noch nie bessere Zeiten, als selber wieder in den Driver Seat zu gehen, gerade wenn es um die eigenen Finanzen geht und sich unabhängig zu machen vom System und von den Governments, die ja sogar schon anfangen, jetzt auch Krypto zu embracen und willkommen zu heißen.
Ja, ich möchte jedem ans Herz raten, der sich jetzt denkt, oh Mann, ich habe 2016 von Bitcoin gehört, jetzt sind wir bei 10.000, es ist zu spät. Viele Leute verlieren viel Kraft und Energie daran, zu bereuen, was sie damals nicht gemacht haben oder Angst davor zu haben, was denn in der Zukunft passiert. Man sollte viel mehr Energie darauf verwenden, den jetzigen Moment als so wahrzuhaben, wie er ist und die Möglichkeiten jetzt zu sehen und die jetzt wahrzunehmen. Und da sollte jeder sich vielleicht mal an den Kopf fassen, mal irgendwie eine Stunde investieren, die 9 Seiten lesen, vielleicht mal Andreas Antonopoulos auf YouTube schauen, der wirklich super ist, genau. Und wirklich nicht im damals leben, einfach sehen, was passiert in der Welt, was machen die Zentralbanken, was machen die Unternehmen. Man soll sich mal die Staatsverschuldung anschauen, die umlaufende Geldmenge, die Kaufkraft des Geldes. Und ich glaube, dann wird ganz schnell klar, dass man in Sachen wie Silber, Gold oder Bitcoin investiert sein sollte.
Aho. In diesem Sinne, peace and out. Danke für deine Zeit, mein Lieber.
Vielen Dank.
Wir sind hier voll ab Ölen.
Jo.
Mach
die Tür noch.
Und jetzt geht's gleich raus im Pool.
Ja, danke, liebe Leute, fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye-bye.
Yo, ich bin's nochmal, Sonic. Was für eine heftige Folge, oder? Wenn du jetzt auch motiviert bist, in die Kryptowelt einzusteigen, deine ersten Satoshis oder Bitcoin zu kaufen, dann kann ich dir nur wärmstens die Crypto.com-App empfehlen. Die ist super, selbsterklärend und einfach gestaltet. Es macht einfach Spaß mit der App.
rumzuspielen mit der App, die ersten Kryptos zu kaufen. Und du kannst auf deine Kryptos, auf deine Bitcoins auch noch Zinsen verdienen. Also such nach der Crypto.com App im Apple App Store und im Android Play Store. Und wenn du bei der Anmeldung nach dem Runterladen von der App noch den Code DNX eingibst, dann bekommst du noch $50 Guthaben geschenkt. Ich verlinke die App auch nochmal in den Shownotes. Peace and out.